willkommen zu Praktisch Theologisch Kirche. Ich bin Kaya Kaiser und mit mir hier sind wieder verbunden Michael Herbst und Benny Limbeck. Hallo ihr beiden.
Hallo. Kaya Kaiser.
Wir sind in unserer Gästestaffel und haben heute Markus Weimer zu Gast. Schön, dass du da bist und uns hier bereicherst. Hallo Markus.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir stellen dich kurz vor, dann darfst du unsere Einstiegsfragen beantworten und dann dürfen wir ganz viel von dir mitnehmen und lernen. Wenn man die KI nach Markus Weimer fragt, wird einem ein KI-Experte, ein Unternehmer und ein Theologe angeboten. Wir bekamen auch den Hinweis, es gäbe zuweilen Verwechslungen mit dem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer oder dem Ski-Olympiasieger Markus Wassmeier. Womit sollen wir weitermachen?
Genau, also ans Verwechseln habe ich mich gewöhnt. Eigentlich wird mein Name immer falsch geschrieben, nämlich wie die Stadt Weimar. Das hat schon seit Schulzeiten durchgezogen. Also ich habe mich daran gewöhnt. Ich musste bei sowas immer an Tom Holland denken, der Autor des größten Geschichtspodcasts, der immer sagt, wenn er vor jüngeren Leuten eingeladen ist, sind die total enttäuscht, weil sie eigentlich den Schauspieler, also hier Spider-Man, Tom Holland erwarten. Und dann kommt er, genau, man gewöhnt sich an Verwechslung.
Da fällt mir eine schöne Geschichte ein. Wir hatten eine Jugendliche aus der Gemeinde bei uns zu Gast und wir hatten das Buch von Tom Holland, Dominion, auf dem Wohnzimmertisch liegen. Und sie kommt rein, sieht dieses Buch, liest Tom Holland und sagt, der schreibt Bücher?
Ja, genau.
Das war so, ja, einfach so aus dem Herzen. Sie kannte nicht den Tom Holland, den Historiker, nur den Schauspieler. Schöne Verwechslung. Kaya, bitte weiter.
Also, wir machen mit unserem Spider-Man weiter. Markus Weimer, du bist ein badischer Pfarrer, warst viele Jahre Pfarrer in Böhringen am schönen Bodensee, bevor du dann 2022 Dekan im Kirchenbezirk Konstanz wurdest, einem Dekanat mit gut 40.000 Gemeindemitgliedern in 21 Gemeinden. Parallel zu deiner kirchlichen Arbeit hast du ein großes Forschungsprojekt verfolgt, auf das wir auch noch zurückkommen. Begonnen hast du es in Greifswald, vollendet dann an der Uni in Zürich, also einmal durch die Bundesrepublik hindurch und darüber hinaus. Es geht um Restructuring for Mission Diffusion von Innovationen in der Church of England von 1980 bis 2008. Darüber hinaus bist du in verschiedenen Netzwerken unterwegs, von Church Convention über Willow Creek, wo man dich im Februar auf der Bühne in Dortmund erleben konnte, und auch in der Fresh X-Bewegung. Außerdem so im ganz Privaten verheiratet und drei tolle Kinder und jetzt heute hier bei uns. Was begleitet dich in deinem Alltag momentan? So Buch, Serie, Musik oder Podcast, und warum beschäftigt dich genau das?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich höre ganz unterschiedliche Dinge. Ich leihe mir immer gerne Playlists von meinen Söhnen aus. Dann kriege ich so ein bisschen mit, was die hören. Bin immer zu faul, das selber mir zusammenzustellen. Was ich jetzt gerade nochmal mit Freude geguckt habe, ist die Serie Drops of God, eine verworrene Familiengeschichte, die um großartigen Wein sich dreht. Und man kann da ganz viel über Persönlichkeiten lernen, über Kuriositäten, über wunderbare Landschaften, über Wein bis hin zu Traumata. Ich finde es so eine Serie, die voll ins Leben reingeht, genau, die mich echt gepackt hat. Kam gerade die zweite Staffel raus.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du Borussia Dortmund hörst?
Tja, ich habe geahnt, dass da was kommt. Der 18. Februar 2019, Michael. Da war ich mit meinen zwei älteren Jungs in Nürnberg im Stadion. Es war bitter, bitter kalt. Nürnberg hat gegen Dortmund gespielt, noch in der ersten Liga. Wir haben ganz viele Nürnberger Bratwürstchen gegessen, um uns warm zu halten. Und es wäre fast mit einem 1:0 für Nürnberg ausgegangen, aber es war nachher 0:0. Genau, es war leider ein Schuss an die Latte. Genau, das war die letzte schöne Erfahrung in der ersten Liga und dann ging es für den Club leider nach unten. Ich bin eben Clubfan, meine Jungs Dortmund, und von dem her war das ein ganz spannendes Papa-Sohn-Event. Genau, dann durch die Nacht wieder nach zurückzufahren, wir sind nur zum Spiel hin und dann wieder an den Bodensee und kamen um 3 Uhr nachts wieder heim.
Und man muss es neidlos zugestehen, die Bratwürstchen in Nürnberg sind erheblich besser als in Dortmund.
Ja, und ich habe nicht vermutet, dass du was Positives über den Club sagst.
Na, ich möchte hier noch ein bisschen in Franken leben bleiben. Von daher wäre es außerordentlich riskant, jetzt hier gegen den Club zu reden.
Sehr gut.
Wenn alles möglich wäre, wie sähe dein nächster Tag aus, Markus?
Ach, wenn ich wirklich Einfluss hätte und mir was wünschen dürfte, dann sage ich es einfach mit Blick auf die polarisierende und schwierige Weltsituation. Ich würde mir nichts mehr als Frieden auf dieser Erde wünschen, in diesen ganzen verworrenen Beziehungen international. Das bewegt mich jeden Tag vom Aufstehen, was jetzt wieder passiert ist, muss ich sagen. Wenn ich es jetzt mal so ganz individuell auf mein Thema, was mich jetzt über Jahre auch beschäftigt hat, sagen würde, dann wäre ich gerne am 22. Mai 1991 bei der dritten Church Planting Konferenz in London gewesen. Die Daten haben sich bei mir eingeprägt durch meine Forschung, weil da in London wirklich was in Gang kam, was unglaubliche Auswirkungen in den nächsten Jahren hatte. Eine kleine Konferenz, die mit 70 Leuten geplant war und plötzlich kamen 1100, weil der neu gewählte Erzbischof von Canterbury auch Teilnehmer war. Das war sehr spannend.
Wenn du die Möglichkeit hättest, mit deinem jüngeren Ich zu sprechen und dem zu raten, dahin zu fahren, was würdest du ihm sonst noch raten?
Ich glaube, ich würde ihm raten, das Prinzip, was mir wirklich wahnsinnig geholfen hat, während des Studiums, späten Studiums, habe ich das englische Prinzip von Loyal Radical entdeckt. Und das ist eine Kombination, die mich seither wirklich unfassbar berührt, mit Blick auf die Situation auch in der Kirche, eine große Loyalität der eigenen Kirche gegenüber zu haben und gleichzeitig unglaublich mutig zu sein, Sachen anzupacken. Und ich war da in meinen jungen Jahren immer eher abgrenzend unterwegs und hatte immer so meine eigenen Ideen und habe gemerkt, dass eine große Loyalität der eigenen Kirche gegenüber unglaublich wertvoll und richtig ist, mit ihr zu bibbern und nach neuen Wegen zu suchen.
Wir fangen auch biografisch in der jüngeren Vergangenheit an. Du warst lange Pfarrer in Böhringen. Dort hast du ein sehr interessantes Projekt in der Konfi-Arbeit begonnen. Konfi-Unterricht nicht als Unterricht, sondern als Mentoring. Kannst du davon mal so ein bisschen erzählen?
Ja, das mache ich total gern. Das ist so ein Herzensthema von mir, die Konfi-Arbeit. Das Spannende ist ja, dass das eigentlich nie eine Strategie war. Es war nie der Plan, Gemeindeentwicklung über Konfi-Arbeit oder so zu entwickeln. Aber wir sind mit einem ganz kleinen Team, 2-3 Leute waren wir am Anfang gestartet und haben angefangen, den Konfi-Unterricht nicht mehr als Unterricht, sondern vielmehr als eine Entdeckungsreise im Glauben zu gestalten. Und wir haben gemerkt, dass wenn wir die Gruppe aufteilen in Plenumsteile, in Kleingruppenteile, wenn immer wieder Überraschungen da sind, so paradoxe Interventionen, ja, also wenn Jugendliche plötzlich verwirrt sind, dass so etwas in der Kirche stattfindet, im Positiven, wenn sie merken, dass ihnen ein ehrlicher und hinterfragbarer Glaube begegnet, mit ganz viel Spaß und gleichzeitig mit Tiefgang und Ernsthaftigkeit, das hat viel bewirkt. Und so kam es tatsächlich dazu, dass in 3 Jahren diese Konfi-Arbeit stark gewachsen ist, dass wir 30, 35 Konfis waren, jeden Mittwoch, plus eben dann auch die Konfirmierten, die in so einem Trainee-Programm waren, 30 Trainees ungefähr, die pro Konfi-Jahrgang dabei waren. Und wenn dann 70 Jugendliche an einem Mittwoch in der Kirche sind, dann kann auch jemand wie ich, die Teenager würden sagen, so ein Rentner dabei sein, der eben Konfi mitgestaltet. Und das Tolle ist einfach, dass da so viel Dynamik zwischen den Jugendlichen und auch mit Blick auf ihre Glaubensreise entstanden ist. Das hat große Auswirkungen auch auf ihre Eltern gehabt, dass dann irgendwann mal 8 von 10 Kirchengemeinderätinnen und Räten Konfi-Eltern waren. Über 10 Jahre ist da was Tolles gewachsen und da ist mein Herz wirklich, schlägt immer noch schneller, wenn ich dran denke. Und das ist auch das, was mir momentan am meisten fehlt, nicht selber Konfi machen zu dürfen.
Sag noch ein Wort dazu. Glaubst du, das ist übertragungsfähig auf andere Gemeinden oder war die Situation bei euch so speziell, dass es da eben gut geklappt hat und woanders muss man einfach sagen, ja, schön wär's?
Ich glaube, das ist ein Modell, es ist gar nicht so sehr ein Modell. Es ist, glaube ich, mehr eine Haltung, wie man Konfi macht. Und ich glaube, dass es problemlos adaptierbar ist, weil es sich wunderbar anfügt an verschiedene Kontexte. Es braucht auch nicht irgendwie große finanzielle Ressourcen. Es braucht eigentlich nur eine unglaubliche Leidenschaft für diese Jugendlichen in ihrer Lebensphase, die Bereitschaft, mit ihnen in Beziehung zu gehen. Und das ist eine Bereitschaft natürlich für viel Zeit. Wir reden jetzt da wirklich über ein All-In-Prinzip. Wir haben viele Dinge in Böhringen dann nicht gemacht, weil wir in der Konfi-Arbeit All-In gespielt haben. Also wir haben FSJler eingesetzt, wir waren am Ende mit 3 Hauptamtlichen drin. und haben die Konfi-Arbeit gemacht. Aber es hat ganz, ganz klein begonnen und ich glaube, jeder, der da Lust hat, kann mit sowas starten. Und es gibt schon so ein paar Prinzipien, die da hilfreich sind. Da haben wir auch schon viele Kurse und Seminare zu angeboten.
Du hast es eben erwähnt, dass du es schade findest, dass du jetzt nicht mehr Konfirmationsunterricht gibst, weil du als Dekan arbeitest. Du hast als Pfarrer gearbeitet, jetzt bist du Dekan. Das kennen nicht so viele, dieses Arbeitsfeld. Kannst du ein bisschen erzählen, was das so für Aufgaben mit sich bringt, was sich geändert hat und inwiefern du trotzdem noch Pfarrer geblieben bist?
Ja, das bin ich auf jeden Fall. Das Spannende ist ja, dass man in dem Tag X nach der Wahl, wenn man dann seinen Job beginnt, plötzlich an einem anderen Schreibtisch sitzt und überhaupt gar nicht weiß, was das jetzt bedeutet. Also das gibt kein so richtiges Onboarding. Dann dachte ich mir, wie komme ich denn da rein? Das ist gar kein Problem, weil das System zieht ganz schnell an einem. Es gibt so viele Anfragen, so viele Prozesse, wo man sagt, ja, dann müssen Sie das machen, dann müssen Sie das machen. Also man findet da gut rein und mittlerweile gibt es auch ein feines Onboarding mit Erklärungen und so weiter. Das ist gut. Ja, und das ist schon so, es sind mehr Gremien, mehr Sitzungen, aber die können unglaublich Freude machen. Ich mach's mal kurz konkret. Wenn die Stadt, wenn der Oberbürgermeister der Stadt anfragt und sagt, wollt ihr nicht mit der Diakonie den Querklecks übernehmen? Querklecks ist so ein Freizeittreff für junge Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen. Es soll ein Raum sein für soziale Kontakte, für Kreativität, Unterhaltung. Und das Diakonische Werk hat darüber nachgedacht, können wir da einsteigen? Und wollen wir das wirklich mit in unser Portfolio übernehmen und die Diskussion mitzubegleiten, mitzugestalten, aus Gemeindeperspektive sich dafür auch ins Zeug zu legen und dann zu sehen, dass es gelingt, dass die Stadt und die Diakonie und damit auch unsere Kirche zusammenkommen, das sind so Sternstundenmomente. Aber es wäre jetzt auch nicht ehrlich, das als die Normalität hinzustellen. Es gibt auch viele Sitzungen, durch die man sich durchquält, ja. Genau. Das Schöne ist, glaube ich, keine Woche ist gleich. Jede Woche ist anders. Es gibt 2, 3 Konstanten, wo wir unser Team treffen am Mittwoch und am Donnerstag in verschiedenen Konstellationen und über Entwicklungen im Dekanat besprechen, über Personalia und so weiter. Und sonst ist viel Besuch der Gemeinden, Personalgespräche, Planung von Veranstaltungen und natürlich auch Verwaltungsanteile. Die gibt es tatsächlich auch. Ja.
Redigt ein Dekan noch?
Ja, das ist unterschiedlich geregelt in Baden, je nachdem, wie der Auftrag konkret aussieht. In den Flächenkirchenbezirken ist es tatsächlich so, dass man noch mit einem Bein in einer Gemeinde drinne ist, auch im Kirchengemeinderat, also da auch mit Verantwortung übernimmt, aber mehr mit einem monatlichen Predigtauftrag. Und ich probiere trotzdem auch zwischendrin, wenn Vakanzen sind oder wenn ich gefragt werde oder wenn natürlich bei Einführung, Verabschiedung und so weiter bin ich viel dann in den Gemeinden angefragt und auch unterwegs, genau. Mal sind es mehr Sachen, mal weniger. Da ist jede Woche eben, wie gesagt, ein bisschen anders.
Wir merken es schon, mit dir können wir viel Spannendes besprechen und weiterdenken, visionieren und Co. Aber Fokus liegt heute auf deiner erfolgreichen Doktorarbeit. Du hast auf über 3 Jahrzehnte Reformprozess in der Church of England geschaut. Wir haben da von in manchen Folgen schon mal was angerissen, aber nimm uns jetzt nochmal mit hinein. Warum sind die Jahre von 1980 bis 2008 so aufschlussreich und interessant? Was tut sich da in der anglikanischen Kirche?
Oder was ja, das Spannende ist ja, wenn man in diesen Prozess reinsteigt. Michael, du hast mich da ja begleitet in den ganzen ersten Schritten. Es ist unglaublich schwierig, sein Thema irgendwie scharf zu ziehen und gleichzeitig in einem endlosen Meer an geschichtlichen Prozessen irgendwie einen Start und einen Schlusspunkt zu finden. Und tatsächlich hat sich erst im Laufe der Jahre, weil ich das immer, also neben einer 100% Beschäftigung verfolgt habe, herausgestellt, wo eigentlich Start- und Schlusspunkte liegen. Ich glaube mittlerweile, dass ich mit einiger Sicherheit behaupten kann, dass 1980/81 tatsächlich ein sehr zentraler Startpunkt ist, der für die heutigen Entwicklungen in England eine Rolle spielt. Ich würde da sogar kurz gerne mit reinnehmen, weil da gab es einen Report to a Rebellious House, der den Endpunkt einer Initiative bedeutet hat, die 1963 gestartet ist, die sogenannte Partners in Mission Consultation. Es gab so eine Art Learning Community der weltweiten anglikanischen Kirchengemeinschaft und man hatte die Idee zu sagen, wie wäre es, wenn sich die unterschiedlichen Provinzen regelmäßig begegnen, mit Ausschüssen, mit Delegationen und sich gegenseitig in die Karten gucken lassen und ein kreativ, liebevolles, kritisches Feedback geben. Und die Engländer als Mutterkirche waren natürlich immer international dabei, in Australien, in Nigeria, in Kenia und so weiter, und haben auch deutlich Feedback gegeben, wie sich die Kirche dort, die Provinz entwickeln könnte. Und dann kam immer mehr der Wunsch seitens der anglikanischen Weltgemeinschaft, auch nach England in die Mutterkirche zu kommen. Und die Engländer haben diesen Wunsch lange abgewehrt, bis 1979. Das muss ich mir vorstellen, von 63. Und durchgeführt wurde das Ganze dann 1981. Und die externe Kommission kam und hat sich ganz viel angeguckt. Gremien, Gottesdienste, Jugendveranstaltungen, Synoden und so weiter. Und haben sich dann als Externe zurückgezogen und haben einen kleinen Zwischenbericht geschrieben, der so vernichtend ausgefallen ist, dass sie den nicht vor der Synode in York vorlesen konnten. Da waren dann so Worte sind da gefallen wie, sie nehmen in England eine spirituelle Apathie wahr. Oder Gottesdienste, wow, die wie Theateraufführungen inszeniert sind und das die Menschen wie zum Publikum verkommen, dass es kaum bis keine Kenntnis der Heiligen Schrift gäbe und dass es Angst gäbe davor, das Wort Evangelium überhaupt in den Mund zu nehmen und. Das sind natürlich jetzt keine wertschätzenden Äußerungen, aber eine sehr kulturell bedingte Klarheit, die da kam. Und John Centimo, Erzbischof von York, hat damals 2018 dann rückblickend gesagt, 81 war ein Punkt, ab dem sich eigentlich Wandel wirklich abgezeichnet hat. Und das habe ich versucht nachzuzeichnen, was sind also die Hauptpunkte auf diesem Weg, und enden tut es dann 2008, weil man da sehen kann, dass eine missionale, transformative Bewegung in der Church of England durch neue Begriffe, durch neue institutionelle Einrichtungen, durch ein neues Kirchenverständnis, komplementär so eine hybride Kirchenökologie von neuen Formen von Kirche und Parochialkirche nebeneinander stehen durften. Und diese Bewegung sogar international wurde. Deswegen habe ich es auf diesen Zeitraum mal eingegrenzt, 1980 bis 2008.
Du hast es schon angedeutet, To a Rebellious House ist ein Report. Das ist nur eine Literaturgattung, die dürfte kaum jemand von denen, die uns zuhören, allzu vertraut sein, ist aber offensichtlich in der Church of England ein ganz, ganz wesentliches Instrument. Also, wenn ich es mal so fragen darf, ist das so was Ähnliches wie eine Verlautbarung der EKD oder was muss ich mir darunter vorstellen und warum bewirkt das so viel?
Also ich glaube, man muss auch nochmal zwei Sachen jetzt sehen. Diese Reports lassen sich nicht so gut vergleichen mit unseren EKD-Papieren. Sie sind sehr unterschiedlich und ich glaube, habe auch mit Blick auf meine Außenperspektive nochmal einen anderen Fokus darauf als die Engländer selber. Das ist mir immer wieder aufgefallen im Gespräch mit Ihnen. Da will ich jetzt auch differenziert sein. Ich habe wahrgenommen, dass Reports sehr unterschiedlich sind. Die Gattung ist nicht so ganz klar zu fassen. Manchmal sind es rein theologische Papiere mit langen exegetischen Teilen drin, manchmal sehr ekklesiologisch oder systematisch-theologisch oder ethische Themen betreffend, oftmals sehr gut strukturiert mit einer tollen Einleitung, wie das eingeordnet ist in den längeren Diskussionsprozess, mit Kurzzusammenfassungen und jetzt wird spannend, immer eigentlich von Gremien verantwortet, die über die Synode meistens eingesetzt wurden oder über Church House, wo ein Bischof, eine Bischöfin im Vorsitz ist und dann Expertinnen und Experten dazukommen. Und meine Wahrnehmung ist, dass bei einigen Reports, es gibt dann auch unterschiedliche Abstufungen, ob sie nummeriert sind oder nicht, ob sie Anhangcharakter haben oder nicht in der Synode, ob sie in der Synode im Plenum diskutiert werden oder nur in Ausschüssen, das ist sehr unterschiedlich. Aber die Autorität hat auch was mit dem bischöflichen Amtsverständnis der Anglikaner zu tun. Wenn da ein Bischof dahinter steht, bekommen Reports unter Umständen nochmal eine andere Zugkraft, als es quasi bei manchen Verlautbarungen geschieht. Und dennoch muss man sehen, dass wir da auch eine Ähnlichkeit haben, die EKD als diesen Rahmenverbund der Landeskirchen, die selbstständig agieren, und in England auch die die eigentliche Einflusskraft liegt bei den Bischöfinnen und Bischöfinnen in der Diözese und nicht bei den Erzbischöfen. Und dementsprechend ist auch nicht vorhersehbar, ob ein Report eine unglaubliche Kraft entfaltet oder nicht. Aber es gibt in England Papiere, die enorme Kraft entfaltet haben. Das kann man, glaube ich, zeigen.
Und ein solches Papier erschien 2004 unter dem Titel Mission Shaped Church. Und vielleicht mal so als Doppelfrage, worum ging es da in diesem Paper und warum, kann man sagen, ist es so extrem einflussreich geworden?
Also Mission Shaped Church ist natürlich schon der Report, der sogar, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, Graham Gray, das hat er auch so gesagt, einstimmig verabschiedet wurde, was in der anglikanischen Synode oder Church of England Synode eigentlich nie vorkommt, dass sie in irgendeiner Form Einstimmigkeit hätten. Der hat ja eine längere Geschichte. Wenn ich da für dich ganz kurz nochmal einen Schritt vorne ansetzen, bevor ich das beantworte für Mission Shaped Church, denn meine Wahrnehmung ist, dass die Engländer ihre eigenen Reports teilweise erst später in ihrer Bedeutung entdecken. Viele haben in Gesprächen sogar zu mir gesagt, eigentlich haben sie den Eindruck, dass ihre Reports wenig bewirken und man kann sie dann selber zu einem Überraschungsmoment führen, indem man ihnen ein paar Dinge nennt, die quasi schon lange vorgedacht wurden. Und auch Reports, die weit über ihre eigenen Grenzen hinweg, wie Mission Shaped Church zum Beispiel, international bekannt wurden und vielleicht sogar international intensiver gelesen wurden als in manchen Diözesen. Ich glaube, die haben ähnliche Geschichten wie bei uns, dass manche Reports weite Streukraft haben, enorme Auswirkungen und manche einfach auch verstauben. Hm. Ein Report, der da immer wieder übersehen wird und der, finde ich, jetzt, wie viele Jahre sind es, 60, 70, 80 Jahre später, eigentlich seine Kraft entfaltet, Towards the Conversion of England 1945, wo letztlich William Temple im ausklingenden Zweiten Weltkrieg noch eine Kommission beauftragt hat, mit 50 Personen einen Report zu schreiben oder auch gerne mehrere, so hat er gesagt, solange sie revolutionär sind, dahingehend, dass das große Problem zwischen der Gesellschaft und der Kirche, die sich immer weiter voneinander entfernen, theologisch angegangen wird. Und mein Gefühl ist, dass 2004 mit Mission Shaped Church da der Boden so bereitet war, dass ganz viele von diesen Grundanliegen, die sich eben seit Jahrzehnten in England in einem theologischen Diskurs mal intensiver, mal weniger intensiv befunden haben, dass die eigentlich wie so eine Speerspitze bekommen haben und ganz viel für uns im deutschsprachigen Kontext verloren geht, wenn wir den Report einfach nur als Report aus der Tasche ziehen und über diese Dinge reden. Ein ganz zentraler Punkt ist ja, dass, und das ist vielleicht ein großer Unterschied zu manchen EKD-Papieren, dass hier nicht drin steht, wie bei Kirche der Freiheit, es wären an diesen Baustellen jetzt zu arbeiten. Es gibt einen kleinen Teil am Ende, wo Empfehlungen vorkommen, sondern es ist ein Report, der eigentlich 10 Jahre zurückschaut und theologisch auf verschiedenen Ebenen reflektiert, was sich in England ereignet hat. Das finde ich unglaublich spannend, dass geguckt wird, was ist eigentlich seit 1994 in der Church of England passiert. Was haben wir umgesetzt? Und ich habe in meiner Arbeit mir die Mühe gemacht und ich habe dankenswerterweise von George Links, der diesen Report weitestgehend erstmal selber geschrieben hat im Erstentwurf, innerhalb von 3 Wochen, das kleine Notiz am Rande, wenn man in dem gleichen Büro saß und in dem gleichen Wohnzimmer sozusagen vor der Regalwand bei George Links und mit ihm über diesen Report spricht, das ist schon fast wie in einem lebendigen Museum zu wissen, hier wurde Geschichte geschrieben sozusagen. Und es war tatsächlich so, dass George und Bob und Mary Hopkins und Graham Cray und solche Leute gespürt haben, es ist reif für eine neue intensive Beschäftigung mit dem Thema Church Planting und den Neuaufbrüchen, die sie wahrgenommen haben. Und wenn man dann sieht, wie viele Einzelgespräche sie führen mussten, bei wie vielen Bischofsbüros und bei vielen bischöflichen Personen sie quasi angeklopft haben, bis der Weg frei war, dass dieser Report entstehen konnte, das liest sich fast wie ein Roman oder manchmal wie ein Krimi. Es ist wirklich total spannend. Und ich habe ja dann Einblick durch die Forschungsarbeit in die ganzen Briefe bekommen, die hin und her gegangen sind. Das hat auch unglaublich Spaß gemacht, da reinzulesen. Und sozusagen ist jetzt Mission Shaped Church, entschuldige für den langen Anlaufweg, Michael, tatsächlich ein Report, der Neuland wirklich eröffnet, indem er intensiv dafür wirbt, dass diese neuen Ausdrucksformen von Kirche Raum bekommen in einer ganz strikt parochial organisierten, auch hierarchisierten Kirche in der Church of England. Und dass es vielleicht neben dem klassischen Parochialprinzip eben auch missionale Anlaufwege braucht, um Menschen zu ermöglichen, mit dem christlichen Glauben in Kontakt zu kommen. Und da werden ja dann ganz viele Beispiele drin genannt, wie das in Konkretionen einfach aussehen kann.
Lass uns noch einen Augenblick teilhaben. Jetzt wird es ja dann sehr konkret. An welche Beispiele dachten die Autoren? Was hatten sie da vor Augen? wenn Sie das parochiale System ja keineswegs abschaffen, aber doch deutlich ergänzen wollen.
Naja, also es hat ganz viel mit George Links, sage ich jetzt mal, ganz persönlichen Begabungen zu tun. Ich habe versucht, in der Arbeit mit dem Promotorenmodell zu arbeiten, um so ein bisschen drauf zu gucken, wer hat denn eigentlich welche Rolle gespielt, dass es zu Reports wie Mission Shaped Church kommen konnte. Und George Links ist tatsächlich jemand, der ein unglaublicher Fachpromotor ist, der sich fachlich mit Gemeindegründungstheorie und Theologie auskennt, der selber in den späten 90ern Gemeindegründungen initiiert hat in Südostengland und der durch seine Beobachtungsgabe einen Brief geschrieben hat, beziehungsweise durch seine Beobachtungsgabe darum gebeten hat bei seinem Bischof, dass er unterwegs sein darf, um ein Sabbatical zu nehmen, um Gemeindepflanzungen anzugucken. Das hat er getan und hat dann einen Bericht geschrieben, an seinen Bischof geschickt. Er wusste nicht, dass sein Bischof den weiterschickt zum Erzbischof von Canterbury. Und ungefähr ein Jahr später wurde er ausgezeichnet und bekam einen akademischen Titel verliehen, Master of Literature, für außergewöhnliche Forschungsarbeit und Wahrnehmungsarbeit für die Church of England und konnte sich aufgrund dieses Titels für eine Stelle bewerben bei der Church Army in Sheffield, die genau das Sheffield Center war damals aktiv, wo genau die Möglichkeit bestand, dass er weiter beobachtet. Und er war derjenige, der ganz viel an der Basis gesehen hat und vor allem entdeckt hat, dass sich die klassischen Gemeindegründungswege, nämlich die so aussehen, dass ein großes Team von 20, 30 Leuten ausgesandt wird von einer Gemeinde und an einem anderen Ort, meistens soziale Brennpunkte oder neue Wohngebiete, die entstehen, dort fast so ein Cloning von Gemeinden reproduziert haben, dass plötzlich ganz neue Formen von Kirche entstehen, die ganz im kulturellen Kontext verwoben sind, die mitten in der Lebenswelt sind, die von kleinen Teams gegründet werden, die dazu führen, dass quasi Menschen umziehen, ihren Job aufgeben, um bei den Menschen zu wohnen, mit denen sie Kirche entwickeln wollen. Und das war für ihn faszinierend. Und diese Geschichten sind quasi theologisch reflektiert worden in dem Report Mission Shaped Church.
Das klingt für mich nach Fresh Eggs. Ist das die Geschichte von Fresh Eggs?
Ja, ganz genau. Also man hat dann versucht, einen Begriff zu finden. Man hat überlegt, welchen Namen könnte man diesen neuen Ausdrucksformen von Kirche geben? Mhm. Und ich würde sagen, dass der Begriff heute gar nicht mehr so zentral ist in England, auch nicht mehr international. Die Engländer sprechen gern von New Worshipping Communities als neuen Containerbegriff, weil Fresh Expressions nicht nur positive Konnotationen ausgelöst hat. Manche haben sich da auch dagegen gestellt, weil sie das als Bedrohung empfunden haben. Aber das Spannende ist, dass das Grundprinzip von diesen missionalen Ausdrucksformen von Kirche neben den parochialen Ausdrucksformen von Kirche verankert wurde und tatsächlich auch einen strategischen Raum bekommen hat in der Planung von Diözesen oder von kleineren Einheiten innerhalb einer Diözese. Mhm. Genau. Und da ist dieser Begriff Fresh Expressions tatsächlich der 2004 geworden, der versucht hat, diesen neuen Ausdrucksformen von Kirche einen Namen zu geben.
Jetzt sag noch, Markus, in deinem Untertitel steht was von Diffusion und von Innovation. Das ist die Methode, die du angewandt hast. Kannst du da ein bisschen was zu ausführen, wie du da vorgegangen bist?
Genau, also ich habe mit Hilfe von Everett Rogers, der dieses dicke Buch geschrieben hat, Diffusion of Innovations, versucht, das als Sehhilfe zu benutzen, um die Prozesse, die sich in England quasi ereignet haben, sichtbar werden zu lassen. Also welche Prozesse haben sich da eigentlich ereignet, damit es zur Veränderung kommt? Und Everett Rogers kann sehr, finde ich, sehr pragmatisch und sehr präzise definieren. Das Buch ist voll durchzogen von Definitionen. Er sagt, eine Innovation ist eigentlich eine Idee oder eine Anwendung oder ein Objekt, das von einem Individuum oder von einer Einheit als neu wahrgenommen wird. Also sehr schlichte Beschreibung eigentlich. Und er sagt, die Diffusion jetzt von solchen Neuerungen ist eigentlich ein Kommunikationsgeschehen. Also Diffusion beschreibt für ihn einen Prozess, in dessen zeitlichen Verlauf über bestimmte Kommunikationskanäle die Mitglieder eines sozialen Systems mitbekommen von dieser Neuerung. Und da liegt jetzt auch die Krux drin oder auch die Schwierigkeit, weil er deutlich macht, es ist gar nicht so schwierig, den normalen Verbreitungszyklus von Innovationen anzugucken. Den kennen wir auch alle. wenn ein neues iPhone eingeführt wird, dann gibt es die Pioniere, die Innovators sozusagen, die schon nachts vor dem Apple Store schlafen und am Morgen die Ersten sein wollen, die das Handy in der Hand halten. Es gibt die Early Adapters, die frühen Übernehmer, die relativ zügig, wenn es im Store ist, es bestellen. Und dann irgendwann gibt es so einen kritischen Punkt, dann gibt es eine frühe Mehrheit und dann wird der Markt ganz schnell durchdrungen mit diesem neuen Produkt. Die späte Mehrheit steigt auch ein und wir kennen das, es gibt immer Gegner, es gibt Laggards, Verzögerer, Leute, die dagegen sind, die auf keinen Fall jemals ein iPhone kaufen würden. Genau. Und er sagt, das lässt sich gut abbilden, aber er hat, seit er Kind war und er ist im Agrarkontext groß geworden in den USA, und er hat sich immer gefragt, warum kommt es, dass einzelne Landwirte bestimmte Innovationen übernehmen. Er beschreibt die auch sehr kritisch, auch selbstkritisch, chemische Pestizide und so weiter. Warum machen das manche, warum machen es andere nicht? Und irgendwann im Laufe der Forschungsjahre hat er auch Kapitel angefangen zu schreiben, die in den frühen Büchern bei ihm nicht drin sind. Da hast du mich, Michael, mal darauf aufmerksam gemacht, dass er eben ein Kapitel hat über die Diffusion von Innovationen in Organisationen. Und er versucht zu beschreiben, wie komplex eigentlich dieser Diffusionsprozess in komplexen Organisationen aussieht. Und beschreibt erstmal wieder ganz schlicht, es gibt zwei so Grundprozessabschnitte. Es gibt einen Abschnitt der Initiation. Das ist eine Phase, wo er sagt, da wird eigentlich eher nur nachgedacht. Da geht es um Nachdenken und Entscheiden. Und dann gibt es den zentralen Abschnitt von Implementierung, wo in verschiedenen Phasen es zur Umsetzung und zur Implementierung von Innovationen in Organisationen kommt. Genau. Und jetzt kann man eben schön sehen, dass es anfangs eine Phase gibt, die er so beschreibt, dass das Problem, also Leistungslücken, Performance Gaps nennt er das, sichtbar werden. Also irgendwo gibt es Probleme, es läuft nicht mehr rund. Und irgendwann entstehen dann innerhalb der Organisation oder außerhalb Ideen, wie man damit umgehen kann. Und wenn es dann zu einer Entscheidung kommt, zu sagen, wir probieren die Innovation aus, dann beginnt so ein Implementierungsprozess. Dann sagt er, beschreibt, verändert sich eigentlich die Innovation und auch die Struktur der Organisation. Also es ist ein gegenseitiges, wechselseitiges Verändern. Es kommt ein Klärungsprozess rein, es entstehen neue Begriffe und irgendwann routinisiert sich das und die Innovation, die Neuerung wird Teil der Organisation. Und das Spannende ist, wir hatten es ja gerade schon von der Name Fresh Expressions zum Beispiel zeugt von so einem Clarifying-Prozess. Da wird ein neuer Begriff initiiert, der plötzlich in die Organisation übergeht. Es sind noch andere Begriffe, die da entstanden sind. Und dementsprechend lässt sich in England eigentlich sehr schön sehen, dass in den frühen 80er Jahren ein hohes Problembewusstsein entstanden ist für Dinge, die nicht gut funktionieren. Und dass plötzlich man gemerkt hat, es gibt aber Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und so gab es eine erste Entscheidung, und die ist 94 getroffen worden, zu sagen, die Gründung von neuen Gemeinden, Church Planting, führt nicht zur Erosion des Parochialprinzips. Sie können als supplementäre Strategie, also als Ergänzung sozusagen, akzeptiert werden und können sogar willkommen geheißen werden. Das war ein Wendepunkt. Ab diesem Zeitpunkt hat sich dann was ausgerollt, dass quasi nicht nur diese eine Form von Gemeinden, nämlich parochialer Art, entstanden sind, sondern auch ganz neue Formen. Also die Innovationen, die Church Planting, also die Gemeindeformen verändern sich und auch die Church of England hat sich verändert und hat sich quasi bereit gemacht, diese neuen Sachen aufzunehmen. Und das Ganze mündet nachher darin, dass Mission Shaped Church und die Nachfolgereports nicht mehr von supplementär, sondern von komplementär sprechen. Dass sie sagen, diese neuen Formen sind existenzieller Teil von unserer Kirche.
Ja, schön. Das kommt schön dem Begriff komplementär zum Ausdruck. Wir brauchen das Gegenüber. Und dadurch hast du ja auch eine Wertschätzung von den parochialen Gemeinden und von den neuen Gemeindeformen.
Jetzt brennt mir doch nochmal auf der Seele, weil ich mich gerade, wahrscheinlich wie wir alle, mit den Strategien, die in den Landeskirchen zur Bewältigung unserer Transformationskrise gesucht werden, beschäftige, dass wir immer mehr in den Landeskirchen Gemeinden zusammenlegen, immer größere Gebilde schaffen, die Zahl der Gemeinden im Prinzip reduzieren, nicht unbedingt die Zahl der gottesdienstlichen Orte, aber die Zahl der selbstständigen Kirchengemeinden. Und jetzt hat man den Eindruck, in England geht es genau in die andere Richtung. Da sagt man nicht, wir brauchen weniger Gemeinden auf größerer Fläche, sondern in all diesen Prozessen, wenn ich allein an die Zahl der Messy Churches, also bei uns Kirche Kunterbund, denke, dann ist das fast ein massives Wachstum in der Zahl an Gemeinden. Wieder, ich weiß, es ist hart, aber eine Doppelfrage: Wie kommt das? Und wäre da was zu lernen oder ist unsere Lage so anders, dass wir einfach gerade gar nicht anders können, als unsere Strukturen in Richtung auf größere Einheiten zu vereinfachen?
Ich glaube, man kann relativ viel lernen. Das Spannende ist ja, dass man in England sehen kann, dass die Hauptproblemfelder, die damals eruiert wurden in den späten 80er Jahren, dass die letztlich innerhalb der Church-Planting-Bewegung Antworten gezeigt haben. Da hat sich viel gebündelt. Also tatsächlich ist Church-Planting ein zentraler Schlüssel geworden, um 4 oder 5 große Herausforderungen quasi anzugehen. Das eine war, dass man gesagt hat, wir haben unglaubliches strukturelles Defizit, wir sind unglaublich strukturkonservativ, wir haben ein verstaubtes Amtsverständnis, da kann kein Laie, der irgendwie ehrenamtlich aktiv ist, irgendwo Land gewinnen. Man hat überhaupt nicht ökumenisch kooperiert, man hat eine ekklesiologische Engführung gehabt. Und in der Church-Planting-Bewegung kamen verschiedene Dinge zusammen, nämlich ein massiver, also in Reports wird es genannt, a massive shift to mission orientation, dass man gesagt hat, wir müssen uns ganz neu an der Sendung in die Welt orientieren und nicht von der Ekklesiologie ausgehen, die Kirche uns aktuell gegeben ist. Wir müssen viel mehr kooperieren miteinander. Wir brauchen vollkommen andere Ausbildungswege und Qualifikationswege für Quereinstiege. Wir brauchen eine radikale Veränderung unserer Strukturen und wir brauchen eine ganz andere Ökumene. Und mit Blick auf unsere Situation würde ich sagen, dass wir in bestimmten Logiken gefangen sind. Wir sind in der Versorgungslogik gefangen und leiten daraus, hängen dadurch eng verknüpft mit der Fusionslogik zusammen. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass wir unbedingt komplett alles versorgen wollen, müssen wir in größere Einheiten fusionieren. Da führt ja dann von diesem Gesichtspunkt aus eigentlich kein Weg dran vorbei. Aber wenn wir andersrum denken und sagen, wir sind gar nicht mehr in der Lage, in vielen Teilen unseres Landes, gerade in Ostdeutschland, ist es ja die Realität, dass eine klassische Versorgungslogik nicht mehr funktioniert. Und da zeigt sich ja auch schon relativ deutlich, dass die Fusionslogik von immer größeren Einheiten nur auf dem Blatt Papier letztlich eine Lösung ist, aber nicht in der Realität. Dann würde das für mich bedeuten, dass wir auch den Mut brauchen, wie die Anglikaner das machen, dass sie die Zahl der Gemeinden erhöhen und nicht reduzieren. Dass sie ganz alternative Finanzierungsmodelle suchen, dass sie gar nicht so sehr im Optimieren vom Bestehenden sind, sondern schauen, wo sind Gemeinden, die Ressourcen bereitstellen können und das gerne tun, um neue Gemeinden zu gründen. Und das durchbricht ganz viele Probleme, die sie haben. Und ich möchte gar nicht verschweigen, dass die Church of England mit Problemen auch reich gesegnet ist. Es gibt dort unglaublich viele Herausforderungen, gerade ganz viele Baustellen, Dinge, die nicht laufen. Die anglikanische Weltkirche ist am Zerbrechen über ethisch-moralischen Fragen, über die neue Erzbischöfin, wo die afrikanischen Provinzen Mühe mit haben und so weiter. Das sind große Probleme, aber innerhalb der Diözesen gibt es auch ganz viele Aufbrüche, die man nicht übersehen darf. Und die haben ganz viel auch mit Gemeindegründung und Neugründung zu tun.
Und so läuft die Zeit davon. Markus, so schön es ist, dir zuzuhören, weil es so dicht ist und anregend, schlage ich hier das Erkenntnistagebuch auf und bitte euch, Kaya und Michael, mit uns zu teilen, was ihr mitnehmt oder hervorheben wollt aus dieser besonderen Folge. Kaya.
Ja, das ist reichhaltig. Ich glaube auf jeden Fall, dass es in England funktioniert hat, dass Begriffe oder in der Church of England vor allen Dingen, wie du das eben mit dem Begriff auch angeführt hast, dass ein Begriff erst erfunden wurde für etwas und dann Teil der Organisation wurde und da Dinge sich Stück für Stück geändert haben, auch wenn das eine Zeit brauchte. Aber das hat gerade wieder ein Stückchen Hoffnung in mir geweckt, dass das über die Zeit funktionieren kann. Genau. Michael, was nimmst du mit?
Ganz am Anfang. Ich habe da echt nochmal wirklich Schnappatmung bekommen, als Markus erzählt hat, welche Anfänge in der anglikanischen Ökumene im Hintergrund der Entwicklung stehen und dass da sich Leute getraut haben, der großen Mutterkirche zu sagen, bei euch ist eigentlich geistlich ziemlich tote Hose. Und ich stelle mir die Fassungslosigkeit vor, die das auf einer deutschen Synode auslösen würde oder in einer deutschen Kirchenleitungssitzung, wenn uns das ein ökumenischer Gast so um die Ohren hauen würde. Vielleicht würde er es ja auch ganz anders sagen müssen, aber der Mut, Dinge so anzusprechen und die Bereitschaft, sich sowas sagen zu lassen, das finde ich schon sehr bewegend.
Und Benny, was steht bei dir?
Ja, so geht es mir auch. Das habe ich auch aufgeschrieben, dass es 1981 so eine große Entwicklung losgetreten hat, eben durch so einen Report, und dass ich das für meine Arbeit auch mitnehmen will, heruntergebrochen, immer wieder dieses wohlwollend kritische, diesen Blick von außen einzuholen, so unangenehm das manchmal ist, aber wenn ich weiß, jemand ist mir wohlgesonnen, den um ein ehrliches Feedback zu bitten, damit meine Arbeit besser wird. So wie wir es mit euch, die ihr uns zuhört, auch immer wieder machen, wenn wir euch fragen, wie euch das gefallen hat. Bevor wir aber jetzt ganz zum Schluss kommen, noch ganz kurz, die Zeit läuft uns davon, aber wir haben heute was zu feiern, nämlich unsere 100. Folge. Und es ist eine ganz große Ehre, Markus, dass du jetzt mit uns diese 100. Folge zelebrieren konntest. Mit so einem, du lässt hier eine Animation laufen, ja, das ist super, weil ja du uns auch schon länger zuhörst, wie du uns verraten hast. Ganz kurz, Kaya, Michael, 100 Folgen, praktisch theologisch Kirche. Wie geht's euch damit? Wie geht's dir, Kaya?
Ich finde es total verrückt, dass das schon 100 sind. Kommt mir noch nicht so lange vor. Und trotzdem, wenn ich jetzt auch so hier den Stapel nochmal raushole an Notizen dazu, das ist inzwischen schon ein ordentlicher Haufen geworden. Ja, viel erlebt, viele spannende Gäste gehabt, viel dazugelernt. Und vor allen Dingen reich damit gesegnet, mit euch Zweien auch so viel jetzt in der letzten Zeit zusammen teilen zu können. Also es sind ja auch privat einige Umbrüche bei uns gewesen. Und dass da immer wieder Podcast-Aufnahmen zwischendrin zu haben und voneinander ein bisschen mitzukriegen, wo wir jetzt stehen, das fand ich doch einen großen Segen in der letzten Zeit. Über 100
Michael.
Folgen.
Ich hätte mir das nicht träumen lassen, dass wir 100 Folgen machen, dass wir auch noch kein Ende vor Augen haben und dass Menschen sich das wirklich anhören. Und jedes Mal, wenn jemand sagt, du übrigens, ich höre gerade euren Podcast. Gestern hat mir jemand gesagt, ich höre euren Podcast immer bei der Gartenarbeit und denke dann drüber nach. Das macht mich froh, dankbar und ein bisschen demütig, weil das habe ich nicht erwartet. Und natürlich genauso, Kaya, das Team hier ist super und ich bin immer wieder dankbar, mit euch zusammen das machen zu dürfen.
Und du, Benny? 100 Folgen?
100 Folgen, da geht es mir ganz ähnlich. Es ist echt ein Privileg, das mit euch zu machen. Michael, von dir immer wieder lernen zu dürfen, auch von unseren Gästen, die sich die Zeit nehmen, mit uns zu reden. Vor knapp 3 Jahren, also Sommer 2023, haben wir die erste Folge veröffentlicht. Es ist einfach großes Geschenk zu sehen, was sich da bis da seitdem alles getan hat. Und ich freue mich auch über die vielen wertschätzenden Rückmeldungen, die wir immer wieder erhalten. Wir laden euch ja auch ein, dass ihr euch bei uns meldet. Und es ist immer wieder schön zu hören, wenn ihr das ertragreich findet, hilfreich findet. Und auch ab und zu kriegen wir konstruktiv kritisches Feedback. Und das ist auch cool, weil wir bitten ja darum, um besser zu werden. Und es ist schön, dass ihr da mit uns im Austausch seid. Und jetzt, Markus, hast du noch ein abschließendes Wort zur Folge 100 für uns?
Ich kann nur herzlichen Glückwunsch sagen. Ich bin von Anfang an dabei und genieße das jedes Mal, die unterschiedlichen Themen verbunden mit entweder tiefen Einsichten in Literatur oder auch durch die Erkenntnisse von Gästen, die da sind, einfach mitzukriegen. Das ist eine große Bereicherung fürs Praxisfeld, in dem wir alle drinstehen. Und ich bin da einfach unglaublich dankbar und höre ganz viel, wenn ich im Auto unterwegs bin, weniger bei der Gartenarbeit, aber im Auto, und genieße das sehr. Genau, also Glückwunsch an euch und bitte noch nicht ans Aufhören denken, das wäre fatal.
Das tun wir nicht, aber diese Folge hören wir jetzt auf. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns in den nächsten 100 Folgen noch. Ciao.
Auf Wiederhören.
Ade.
Ciao.